Ich gehe tatsächlich also mit einiger Freude morgens an den Briefkasten und freue mich, wenn ich schon äußerlich einen schönen Brief kriege. Diese Freude kann mir eigentlich ein E-Mail nicht bieten.
Der Schriftsteller Wilhelm Genazzino, 1942 geboren. Seine journalistische und literarische Karriere begann in Zeiten, in denen das Wort digital noch unbekannt war. Der Georg-Büchner-Preisträger wurde mit der Schreibmaschine sozialisiert. Und er beweist, dass eine schriftliche Kommunikation auf dem Postweg auch in einer virtuell vernetzten Welt nicht länger dauern muss als via E-Mail. Auf die Anfrage für dieses Feature reagierte der Frankfurter Schriftsteller prompt. Die elektronische Kontaktaufnahme mit dem Autor Thomas Meinecke verlief nicht schneller. Meinecke, geboren 1955, benutzt das World Wide Web aber nicht nur, um Anfragen zu beantworten. Für seine literarische Arbeit spielt es eine Rolle, wenn auch nicht die alleinige.
Ich habe sozusagen eine Ahnung, was ich alles brauchen könnte. Insofern kann ich eigentlich auch nur zu Hause arbeiten, wo ich alle meine Bücher habe. Wobei man ja auch durchs Internet heutzutage an sehr viele Quellen rankommt. Aber dieses Zufällige auf was stoßen ist bei mir auch sehr wichtig. Also sehr systematisch ist es insofern nicht, weil es gibt kein vorher verfasstes, wirkliches Gerüst.
Die digitale Welt taucht in Meinekes Büchern immer wieder auf, indirekt oder als Zitat. Die Orte, die er in seinen Texten beschreibt, muss er zuvor in der Realität gesehen haben. Für sein Buch Hellblau, erschienen 2001, recherchierte er zunächst auf einer Insel vor der Küste North Carolinas. Zurück in Deutschland musste er feststellen, dass ein Schauplatz seines Textes eine Veränderung durchmachte.
Dort wurde, während ich den Roman schrieb, ein Leuchtturm, der sonst ins Meer gekippt wäre, weil die Küste wegbröckelt, wurde tatsächlich auf Schienen gesetzt und verschoben. Und nun ließ ich meine Handlung dort genau zu dem Zeitpunkt spielen und hatte aber auch das Glück, dass genau dieses Verschieben dieses Leuchtturms täglich mit neuen Fotos oder eigentlich live mit einer Webcam im
Später
Internet
halten
übertragen
wir um
wurde.
Cape Hatteras, wo die kalte Strömung aus Labrador auf den warmen Golfstrom trifft. Spazieren dann zu dem alten Leuchtturm, der sich 62 Meter hoch, 4.800 Tonnen schwer, mitsamt seinem monumentalen Fundament auf einer gewaltigen Schienenkonstruktion seit dem 17. Juni mit maximal 30 Zentimetern pro Minute landeinwärts bewegt.
Die Orte, an denen Thomas Meinecke seine Protagonisten bewegt, observiert er nach ersten Recherchen möglichst vom heimischen Schreibtisch aus durch das World Wide Web. Wilhelm Genazzino dagegen lässt sich meist nur unmittelbar durch Erlebnisse und Beobachtungen inspirieren, so auch in »Mittelmäßiges Heimweh«, 2007 erschienen, sein jüngster Roman.
Mich fesselt der Anblick einer Frau mit weißer Haut. Sie sitzt am Beckenrand und hält ihr Gesicht in die Sonne. Aber ihre Haut will nicht braun werden. Sie bleibt weiß, beziehungsweise rötet sich leicht. Nach einiger Zeit schraubt die Frau eine orangefarbene Plastikflasche mit Sonnencreme auf und drückt sich kleine, überweiße Cremetupfer auf die Haut und macht diese dadurch geradezu unerträglich weiß und glitschig und unnahbar. Wie so oft ist mein Gefühlsleben grenzwertig anteilnehmend und grenzwertig fliehend.
In Wilhelm Genazzinos Romanen wimmelt es von Momentaufnahmen, en passant beobachtet und dann literarisch verarbeitet. Er geht bewusst unter Menschen,
weil ich tatsächlich beim Umhergehen viele Strategien für Texte entwerfe und mich tatsächlich dann auch anregen lasse von der Unmittelbarkeit dessen, was um mich herum gerade sich ereignet. Also kleine Anblicke oder merkwürdige Vorgänge aller Art, die mich dann wieder beschäftigen, die regen mich dann eben an und haben häufig dann auch Auswirkungen auf den Text, an dem ich mich gerade befinde.
In der Art und Weise, wie Wilhelm Genazzino und Thomas Meinecke Beobachtetes in ihre Romane einweben, ähneln sie sich. Und sie schreiben mit System, indem sie auf ihr recherchiertes Material zurückgreifen. Keiner von beiden glaubt aber, dass Zettelkästen, wie der Schriftsteller Arno Schmidt oder der Philosoph und Soziologe Niklas Luhmann sie nutzten, das Schreiben quasi von alleine befördert.
Ich bin da nicht der Meinung von Arno Schmidt und Luhmann, dass die Zettelkästen die Bücher schreiben. Die Zettelkästen sind, sagen wir mal, Assistenten oder sagen wir auch Gepäckträger. Aber es geht niemals so weit, dass die Souveränität beim Texterarbeiten irgendwie an das Material übergeht. Das hört man zwar häufig, ich halte das aber für eine Legende und weise darauf hin, dass der Autor sozusagen derjenige ist, der den Pool seines Materials niemals aus der Hand gibt und er immer der Souverän bleibt. Und kein Autor kann mir weismachen, dass er das einfach so zulässt. Das glaube ich nicht.
Ich sehe mich eigentlich als jemanden, der über Dinge sozusagen nur verfügt, die nicht von ihm selbst verfasst sind. Aber ich habe eben keine Zettelkästen. Ich bin jemand, der das dann alles am Arbeitsplatz selbst sich auftürmen lässt. Und dann wird es aber auch verarbeitet, so wie es mir sozusagen dann gerade passt.
So, also wir sind jetzt hier in den Magazinen der Handschriftenabteilung. Hier liegen etwa 1200 Bestände, Nachlässe, ganze Verlagsarchive, Vorlässe auch immer mehr. Und die lagern hier, wie Sie sehen, in diesen Fahrregalen in Archivkästen, von denen wir etwa 24.000 haben.
Im Deutschen Literaturarchiv in Marbach am Neckar. Ulrich von Bülow, Leiter der Handschriftenabteilung, führt durch sein Refugium. Regal an Regal reiht sich hier deutsche Literaturgeschichte aneinander. Kleine grüne Kisten sind mit großen Namen beschriftet. Manuskripte, Briefe, Notizen von Friedrich Schiller, Eduard Mörike, Else Lasker-Schüler und Thomas Mann werden in den Kellerarchiven bei exakt 18 Grad Celsius Raumtemperatur und einer Luftfeuchtigkeit von 50% für die Nachwelt erhalten.
Wir sind jetzt hier im letzten Magazin, im Magazin Nummer 5, und betätigen hier die Fahrregale, um bis zum Buchstaben W zu kommen, denn dort ist einer unserer jüngsten Archive, das Archiv von Martin Walser, was er uns vor ein paar Monaten anvertraut hat.
Das meiste, was in den Archivkästen liegt, sind Nachlässe von verstorbenen Schriftstellern. Mittlerweile gibt es aber auch immer mehr Vorlässe. Autoren entscheiden sich dafür, ihre Korrespondenzen, Manuskripte und Aufzeichnungen schon zu Lebzeiten dem Deutschen Literaturarchiv zu überlassen.
So, jetzt öffnen wir hier einen Kasten. Und für den Roman Die Brandung gibt es im Gegensatz zu anderen Romanen eine Reihe von Vorarbeiten. Also wenn man hier diese Blätter sich ansieht, dann sieht man auf jeden Fall schon auf den ersten Blick, dass es alles Handschriften sind. Ein paar Zeitungsausschnitte sieht man hier. Und wenn man sich nun genauer damit beschäftigt, wie wohl so ein Roman entstanden ist, dann stößt man hier auf diesem Notizzettel auf römische Ziffern. Das bezieht sich auf Tagebücher. Also dieser Roman Die Brandung spielt ja in Amerika. Martin Walser war selber mehrere Jahre, immer in Abständen, in Amerika an verschiedenen Universitäten und hat nun seine eigenen Erfahrungen für diesen Roman verwendet.
Die Aufzeichnungen zu Martin Walsers 1985 erschienenem Roman »Die Brandung«. Wie alle seine Manuskripte, auch dieses, von Hand geschrieben. Viele Kisten füllt das, was der Schriftsteller bereits in Marbach deponiert hat. Der Archivar Ulrich von Bülow sorgt nun dafür, dass sich das Schaffen Walsers an den einzelnen Werken rekonstruieren lässt. Notizen, Zeitungsausschnitte, Kopien, Romanpläne. Alles, was er sammelte und niederschrieb, kann von Wissenschaftlern angefasst und durchstöbert werden. Wie Wilhelm Genazzino gehört Martin Walser zu einer Generation, für die der Computer bei der literarischen Produktion keine Rolle spielt. Das Material, mit dem sie arbeiten, muss physisch vorhanden sein.
So, jetzt sind wir hier ein paar Regale weitergegangen. Jetzt sehen Sie hier in diesem Regal den Nachlass von Thomas Strittmatter, ein Autor, der in jungen Jahren gestorben ist, nämlich schon 1995. Thomas Strittmatter ist nun ein Vertreter einer ganz anderen Generation als Martin Walser und er hat schon sehr früh mit Computer geschrieben. Also er hat die ersten Generationen der Computer, nämlich dieser Atari-Computer, sich schon angeschafft und ist dann später, soweit man das sehen kann, immer auf die neuesten Computer auch umgestiegen.
Der Fall Strittmatter war der erste seiner Art. Das Deutsche Literaturarchiv bekam mit dem Nachlass nicht nur ausgedruckte Skripte und Handschriften, sondern auch die Computerhardware und die 3,5-Zoll-Disketten des Autors. Papier ist geduldig, Datenträger sind es nicht. Damit die auf den Disketten vorhandenen Dateien nicht verfallen, reagierte man in Marbach umgehend. Die Daten wurden konvertiert und auf den hauseigenen Server überspielt. Doch
durch diesen Konvertierungsprozess können Sie nicht mehr sagen, ob Thomas Strittmatter die Bildschirmseite ebenso gesehen hat. Das heißt, alles, was wir jetzt im Fall von Martin Walser, das sind ja immer sehr viele Elemente, die so eine Handschrift ausmachen. Es ist nicht nur der bloße Text, sondern es ist ja auch interessant, wie groß irgendwas geschrieben sind. Ein paar Kringel um die Kapitelüberschrift. Diese Kleinigkeiten, die ja bei einer Handschrift sehr individuell sind, die fallen nun beim Computer weg und schon gar, wenn eben eine Datei durch mehrere Konvertierungsprogramme gelaufen ist. Dann können Sie nicht mal mehr sagen, ob irgendwie da er vielleicht irgendwas kursiviert, vergrößert oder gesperrt hat.
Verloren geht also die Formatierung. Die individuelle Handschrift, die Aura, die Manuskripte und Briefe umgibt, ist hier schon gar nicht mehr vorhanden. Doch gerade was Korrespondenzen zwischen Schriftstellern anbelangt, sieht der Archivar Ulrich von Bülow auch eine Chance.
Die Briefkultur hat eben schon durch das Telefon sehr gelitten. Und womöglich sind durch E-Mails heute mehr Gespräche, die früher mit dem Telefon geführt wurden, doch möglicherweise überliefert.
Der Computer ist mittlerweile bevorzugtes Arbeitsmittel bei Literaten aller Generationen. Selbst Martin Walser lässt die letzte Manuskriptfassung von seiner Frau in den PC tippen. Deshalb wird auch in Marbach mit dieser Entwicklung Schritt gehalten. Man richtet sich auf die neuen technischen Gegebenheiten ein. Wie wird es in ein paar Jahrzehnten im Deutschen Literaturarchiv aussehen? Liegen von den nachwachsenden Autorengenerationen dann nur noch digitale Daten vor? Oder lagern dann Festplatten in den Marbacher Archiven?
Es ist so, dass manchmal die Vorstellung oder die Hoffnung bestand, dass nun im elektronischen Zeitalter die Schriftstellernachlässe immer kleiner werden oder im Idealfall nur noch virtuell da sind und nur noch auf einer Festplatte sich befinden. Das hat sich aber als Illusion erwiesen. Das ist ja eben so wie bei diesen papierlosen Büros, wo sich auch inzwischen doch sehr herausgestellt hat, dass das Papier keineswegs weniger wird. Sie sehen hier in den Fachregalen sind kaum noch Lücken. Wir brauchen dringend schon Erweiterungsbauten und das Computerzeitalter wird uns also nicht davor bewahren, ständig zu expandieren.
Im Frühjahr 2004 ist mir mein Laptop von zwei Polizisten in Asunción, Paraguay, gestohlen worden. Sie hatten mir Rohypnol ins Bier geschüttet und dann war eben alles weg. Langjährige Briefwechsel, Romanideen, Skizzen, Kurzgeschichten und so weiter.
Der Albtraum eines jeden Schriftstellers. Teile oder gar das gesamte Werk verschwinden. Im Falle des Autors Christian Kracht durch Diebstahl. Festplatten können aber auch abstürzen, Daten unleserlich werden oder überaltern. Wer den Computer nutzt, ist gut beraten, seine Arbeit ständig neu zu speichern und dafür mehrere Quellen in Anspruch zu nehmen. Und nimmt das Werk dann doch Schaden, sei es durch Datencrash oder höhere Gewalt, so ist das, laut Wilhelm Genazzino, unter allgemeinem Lebensrisiko zu verbuchen.
Man beschäftigt sich natürlich auch immer mal wieder mit der Vorstellung, die Bude brennt ab und die ganzen Manuskripte sind dahin. Aber andererseits, es schreckt mich nicht wirklich, muss ich sagen. Also wenn so etwas geschieht, dann muss man sozusagen um Fassung ringen und man wird sie auch kriegen. Und man hat ja auch schon andere Schicksalsschläge sozusagen, die weit schlimmer waren als der Verlust von einigen Romanmanuskripten.
Computer und Internet können Prozesse beschleunigen und bei der Recherche eine wichtige Stütze bilden. So wie für Thomas Meinecke. Aber er versteht diese Stütze letztlich nur als Arbeitsgerät. Und Wilhelm Genazzino wiederum weiß, weshalb beide an ihrem eigenen Vorgehen festhalten.
Man verlässt nicht freiwillig eine Methode, die einem bisher sozusagen doch hervorragend gedient hat. Also wenn es so wäre, dass ich jetzt mit meinem Verfahren, also bisher laufend, Bauchlandungen zustande gebracht hätte, dann müsste ich mir natürlich schon überlegen, mein Gott, also ist Thomas Meinecke vielleicht doch nicht der Mann der Stunde und ich muss jetzt hier ernsthaft mal überlegen, ob das hier so weitergehen kann. Nun habe ich Gott sei Dank keinen Grund, das anzunehmen, weil meine Methode ist für mich sehr erfolgreich, genauso wie die Methode von Thomas Meinecke und anderen für diese Autoren erfolgreich ist. Sie würden ihre Methoden wechseln, wenn es nicht so wäre.